Warum startet ein Podcast mit einem Würfelspiel? Nun, ich habe gerade gelernt, dass Würfel eine ganz entscheidende Rolle beim Verstehen und Einüben von mathematischen Zusammenhängen spielen kann. Und darum soll es unter anderem heute gehen. Von der Logistikabteilungsleitung in der Automobilindustrie zur Lerntherapeutin und Lehrkraft. Diese beiden Berufsbilder haben auf den ersten Blick ja mal überhaupt nichts miteinander zu tun. Susanne Seyfried hat viele Jahre im Logistikbereich der Automobilindustrie gearbeitet und Teams von bis zu 30 Leuten geführt. Heute ist Susanne integrative Lerntherapeutin und dazu noch Lehrkraft an einer Schule. Wie ihr Weg dorthin ausgesehen hat, erzählt sie mir in der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen bei Work-Life-Stories, deinem Podcast rund um das Abenteuer beruflicher Neustart. Ich bin Mona Rüssmann und möchte dir großartige Frauen mit ungewöhnlichen Biografien vorstellen. Schön, dass du heute dabei bist. Lass dich inspirieren von einer ganz besonderen Heldinnenreise. Los geht's! Liebe Susanne, herzlich willkommen bei Work-Life-Stories.
Ja, hallo, liebe Mona. Vielen lieben Dank, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich riesig auf das Interview und ja, bin gespannt.
Ich freue mich total, dass du heute Zeit gefunden hast. Ich glaube, man hört es schon am Intro. Dein Tag oder deine Woche ist mehr als beschäftigt. Aber wir legen jetzt einfach mal los. Du sagst, Mathe-Liebe und Lesefreude kann man lernen. Ein großartiger Satz. Ich hätte total gerne meine Liebe für Mathe etwas früher entdeckt oder etwas mehr Freude als Grundschulkind an Zahlen entwickelt. Wo muss ich anfangen zu suchen, Susanne? Hilf mir mal.
Ja, da würde ich sagen, suchst du am besten nach einem integrativen Lerntherapeuten, weil das ist genau unsere Spezialität. Viele wissen eben auch noch gar nicht, dass es Lerntherapeuten gibt. Viele kennen so die klassische Nachhilfe, aber wissen gar nicht, was sich hinter dem Berufsfeld Lerntherapeut verbirgt. Und wir sorgen dafür, dass eben diese Mathe-Liebe sich entwickelt und dass Schüler auch total Spaß haben am Lernen, dass ihr Selbstbewusstsein gestärkt wird und ja, ganz frühzeitig eben sich kein Frust entwickelt und dass man dann irgendwann sagt, oh Gott, Mathe ist so schrecklich und ich kann nicht lesen, sondern dass wir da auch schon sehr präventiv arbeiten und Schülern einfach eine ganz, ganz tolle Schulzeit ermöglichen.
Zahlen sind so etwas Wunderbares, wenn man die Logik dahinter erkennen kann. Und je früher das möglich ist, desto mehr Freude kann das natürlich auch bedeuten. Das stimmt. Beschreib doch mal kurz deinen Alltag als Lerntherapeutin und parallel natürlich als Lehrkraft.
Ja, also mein Alltag ist unheimlich vielfältig. Das hätte ich vor ein paar Jahren noch gar nicht so gedacht, als ich erzählt habe, ich werde jetzt Lerntherapeutin, dass da unheimlich viel möglich ist und dass die Einsatzmöglichkeiten auch so ganz unterschiedlich sind. Also ich bin mit 10 Stunden die Woche an einer Grundschule, inzwischen im 5. Schuljahr und habe da aber ganz unterschiedliche Aufgaben. Also ich bin ganz oft auch als Vertretungslehrkraft tätig, auch als Fachlehrerin. Ich war letztes Schuljahr ganz viel im Schwimmunterricht. Wenn ich Glück habe, leider ist es immer so ein bisschen Glück und von der Situation, von der personellen Situation in der Schule abhängig, wie viele Lehrkräfte wir haben, kann ich auch Schüler individuell fördern. Also ich nehme sie aus dem Unterricht raus, guck einfach, warum gibt es hier Lernschwierigkeiten? Warum ist der Schüler vielleicht auch nicht so motiviert? Warum hat er regelrecht Angst vor Mathe? Weil einfach Zahlen so negativ besetzt sind. Ich berate aber auch die Lehrkräfte, erstelle zusammen mit den Lehrern Förderpläne und bin auch ganz oft bei Elterngesprächen dabei in der Schule. Also es sind dann unheimlich kurze Wege und das ist so das Schöne, wenn man als Lerntherapeut an der Schule tätig ist. Genau, und in meiner eigenen Praxis, in meiner Selbstständigkeit sieht es eigentlich recht ähnlich aus, nur habe ich da natürlich viel mehr Gestaltungsfreiraum, weil ich nicht in dem System drin bin, sondern wirklich das umsetzen kann, was einfach auch für die Familien wichtig ist. Ich berate Eltern und empfehle ja im möglichen Fall auch eine Diagnostik, also falls eine Legasthenie oder Dyskalkulie vorliegt. Vorher ist es mir aber viel, viel wichtiger zu gucken, wo hat der Schüler Schwierigkeiten und wo können wir mit der Förderung ansetzen. Und was kann vielleicht auch innerschulisch getan werden, damit der Schüler wieder mehr Freude am Lernen hat und gerne zur Schule geht? Also Stichwort Nachteilsausgleich. Genau. Ich gebe aber auch Fortbildung für andere Lerntherapeuten, für Lehrer. Ja, also das Spektrum ist unheimlich breit gefächert. Als Lerntherapeut hat man ganz viele Möglichkeiten, auch so seine Work-Life-Balance gut auszuleben.
Es hört sich sehr erfüllend an, Susanne. Es freut mich zu hören. Du machst diese Aufgaben mit absoluter Leidenschaft. Das hört man, wenn man mit dir spricht. Du bist aber ganz anders gestartet. Das ist ja keine Überraschung. Darum geht es ja auch in diesem Podcast. Du hast International Business in Furtwangen studiert und warst, wie gesagt, Projektleiterin im Logistikbereich für die Automobilindustrie. Nimm uns doch mal ein Stück weit mit zu den Anfängen deiner Berufstätigkeit oder deiner Ausbildung.
Ja, also ich bin vielleicht ganz kurz zu meinen Ursprüngen. Ich bin gebürtige Berlinerin, war nach dem Abi ein Jahr in London, um erstmal überhaupt zu gucken, was interessiert mich beruflich. Ich wollte meine Fremdsprachenkenntnisse vertiefen. Und habe erstmal so geschaut, in welche Richtung ich mich beruflich entwickeln möchte und kam dann auf International Business, weil ich es unheimlich gerne mag, auch international zu arbeiten, mit anderen Kulturen, mit anderen Menschen, ganz viel Netzwerkarbeit. Das war schon immer mein Steckenpferd und habe mich dann entschieden, internationale BWL zu studieren mit vielen Auslandsaufenthalten während der Studienzeit, was unheimlich spannend war. Also ich war nie länger als ein halbes, dreiviertel Jahr an einem Ort. Und genau, bin dann nach Abschluss meines Studiums in der Automobilbranche gestartet, im Bereich Logistik, hatte vorher aber auch Praktika im Bereich Marketing und im Einkauf und habe dann so nach und nach Projekte übernommen, ganz viel auch im IT-Bereich, Schnittstelle, Logistik-IT und wurde öfter dann auch zu Auslandseinsätzen geschickt. Also ich war unter anderem auch 5 Monate in Tunesien und habe dort die SAP-Einführung meines damaligen Unternehmens mit betreut. Ich hatte auch Kunden in Australien, die ich dann aber auch vor Ort besuchen durfte. Also es war unheimlich spannend. Ich war gefühlt sehr, sehr viel unterwegs. Habe 2 Jahre auch in der Schweiz gelebt und gearbeitet und ja, es war eine unheimlich tolle und spannende Zeit und auch sehr international geprägt mit vielen Reisen, aber natürlich auch mit vielen Stunden Arbeit, oft auch am Wochenende und am Abend. Aber ich habe das super gern gemacht und bin da richtig aufgegangen. Das war meine Welt, ja.
Das verstehe ich gut. Ich liebe auch die internationale Arbeit und die Arbeit mit unterschiedlichen Kulturen. Das ist so bereichernd. Das ist einfach erstmal toll, sowas mal mitmachen zu dürfen. So, also da hast du dich dann voll reingeschmissen. Und dann gab es einen Jobwechsel nach Hamburg. Hast du dann auch eine ganze Zeit gemacht? Und dann gab es eigentlich die Aussicht auf ein schönes neues Kapitel in deinem Leben, Susanne.
Ja, dann kam alles so ein bisschen anders. Meine erstgeborene Tochter kam ein wenig zu früh zur Welt. Also mit ein wenig meine ich 15 Wochen. Also es kam
ein wenig sehr zu früh.
Es kam sehr überraschend. Sie kam 4 Tage vor Weihnachten zur Welt und viele haben uns Weihnachten dann noch liebe Grußkarten geschickt und meinen, ach, genießt noch das letzte Weihnachtsfest zu zweit. Es wird bestimmt total stressig dann mit eurem Neugeborenen, was dann, also sie hätte im April kommen sollen, Anfang April und kam dann aber schon kurz vor Weihnachten. Also es hat natürlich so uns als Paar, sehr überrascht und das Thema Frühgeburt war eigentlich nie so ein Thema. Da hat man sich nicht mit auseinandergesetzt. Also höchstens, dass ein Kind vielleicht 2, 3 Wochen zu früh kommt, vielleicht auch 4. Aber 15 Wochen ist halt doch eine Hausnummer und sie war halt wirklich arg klein und wir waren dann 4 Monate im Krankenhaus. Also ich habe auf dem Klinikgelände gewohnt und hatte aber unheimlich nette andere Mütter dort kennengelernt, die auch ihre Frühchen dort hatten, die dann hin und wieder auch meine Wäsche gewaschen haben. Also es war wirklich gar nicht so einfach, sich erstmal so in so einem Klinikalltag zurechtzufinden, weil mein Mann war 800 Kilometer entfernt und im schönen Schwarzwald und ich hatte halt unplanmäßig mein Kind zur Welt gebracht und ja, hatten wir alles so nicht geplant, aber wer plant schon eine Frühgeburt?
Ja, wer plant schon unerwartet harte Zeiten in seinem Leben, die kommen halt einfach um die Ecke, ja. So, und dann hast du aber glücklicherweise deine kleine Maus irgendwann im Arm nach Hause tragen können. Es hat sich alles gut entwickelt. Und dann hast du natürlich nach etwas anderen Vereinbarungsmöglichkeiten gesucht und bist schon das erste Mal in eine Selbstständigkeit gestartet.
Genau, das stimmt. Dadurch, dass ich sehr viel international unterwegs war, fällt mir die englische Sprache sehr leicht und ich habe mich mit Business Englisch selbstständig gemacht. Habe ja Firmenschulung durchgeführt, hatte aber auch Privatpersonen im Englischunterricht, aber auch Schüler und Kinderenglisch und hatte so die Chance, einfach auch mehr für meine Tochter da zu sein.
Das ja. Kann ich mir vorstellen, dass das die ersten Jahre genau das Richtige war für dich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also es war für mich natürlich erstmal eine Umstellung, aber ich konnte mir auch nicht vorstellen, 2 Jahre oder 3 Jahre so komplett gar nichts zu machen. Ich wollte irgendwas auch beruflich machen, wo ich so ein bisschen beides verbinden kann, dass ich auch den internationalen Kontakt habe und wenn es nur durch die Sprache ist. Und das ist mir einfach durch Business English sehr gut gelungen, weil ich auch unterschiedliche Firmen kennengelernt habe, unterschiedliche Persönlichkeiten, die aus welchen Gründen auch immer die englische Sprache benötigen und hatte da auch unheimlich viel Freude dran.
Schön. Und es hat sich dann ja weiterhin auch alles gut und positiv entwickelt. So gut, liebe Susanne, dass du nochmal rückfällig geworden bist.
Ja, das stimmt.
Und doch nochmal in die Logistik zurückgegangen bist. Du warst dann Abteilungsleiterin und hast eine saubere 12-Stunden-Tage-Marathon absolviert, Arbeit am Wochenende. All das hat auch noch geklappt und funktioniert, irgendwann sogar mit 2 Kindern im Hintergrund. Und dann ist irgendwann deine älteste Schulkind geworden.
Das stimmt, genau. Aber rückfällig ist das richtige Stichwort. Also ich habe wirklich meinen Job in der internationalen Logistik geliebt und auch einfach der internationale Kontakt. Und diese 12-Stunden-Tage waren für mich keine Belastung. Es war, ja, zeitlich war es natürlich ein Aufwand, aber ich habe das so gern gemacht, dass ich manchmal am Abend gar nicht gemerkt habe, dass ich schon wieder so lange gearbeitet habe. Weil das für mich immer wieder neue Herausforderungen waren, neue Länder, mit denen ich zu tun hatte, neue Kunden. Das war für mich einfach ja total spannend. Und deswegen hatte ich mich ja auch entschieden, internationale BWL zu studieren, um eben nicht nur regional zu arbeiten, sondern wirklich auch weltweit. Und das war einfach klasse.
Hätte so weiterlaufen können, aber dann kam deine große Tochter
genau.
in die Schule.
Und das hat natürlich doch ein bisschen mehr durcheinander gewirbelt. Und ja, da überlegt man sich als Mutter dann, ob das noch der richtige Weg ist, auch mit den 12-Stunden-Tagen. Weil die erste Klasse verlief eigentlich ohne Probleme. Sie ist total gern zur Schule gegangen, hat auch gut gelernt und hatte wirklich Freude dran. Und in Klasse 2 kam auf einmal der Einbruch im Fach Mathematik. Es ging auf einmal gar nichts mehr. Es war auch ein Lehrerwechsel. Die Klasse ist auch zusammengelegt worden. Also vorher waren es nur 14 Schüler, dann waren es auf einmal 28. Also es war unheimlich viel natürlich neu. Und die Lehrkraft meinte, ja, also ihr Kind ist hier falsch. In der 2. Klasse muss mindestens zurück in die 1. oder sogar die Schule wechseln. Und dann habe ich erstmal geguckt und überlegt und dachte, was läuft hier schief? Ich war wirklich total überrascht und dachte, ja, sie ist wirklich gern zur Schule gegangen und hatte ihre Freude. Und Mathe war ein bisschen mühsamer als Deutsch, aber es war noch im Rahmen. Dann habe ich recherchiert.
Ist doch erstmal eine harte Ansage.
Ja, ich habe dann recherchiert und gegoogelt, weil ich habe gesagt, das kann jetzt nicht sein, dass meine Tochter zurück in Klasse 1 kommt. Die macht es gut und lernt gerne. Und die Empfehlung war dann auch Förderschule, weil sie sich so schwer tut. Und als ich dann die Lehrerin gefragt habe, na warum? Ja, also in Mathe macht sie ja so gar nicht mit und in den anderen Fächern kann ich es nicht beurteilen. Sie ist ja so ruhig. Und da habe ich gesagt, naja, aber dann fragen Sie doch einfach mal. Und gucken einfach, was sie gut kann und wo sie Schwierigkeiten hat. Und dann habe ich recherchiert und kam so auf den Begriff Dyskalkulie, Rechenschwäche. Habe dann mit der Lehrerin nochmal gesprochen und sie meinte, ja, sowas gäbe es gar nicht. Das hat sie in ihren 14 Jahren Schuldienst noch nie gehört und gesehen und das hätte ich mir ausgedacht. Und dann
Kenne ich nicht,
genau,
gibt's nicht.
Kenne ich nicht, gibt's nicht. Und ich bin jetzt niemand, der dann einfach sagt, naja, dann ist es so, sondern ich habe mich dann noch mehr dahinter geklemmt und habe dann auch geschaut, wo es ja Diagnostiken gibt, wo wir einfach gucken können im SPZ, im Krankenhaus, wo nochmal jemand schaut, wo so ihre Lernschwierigkeiten sind. Und habe dann aber gesehen, es ist ein irrer Kampf für Eltern, den wir ja auch ja durchlaufen haben, bis man überhaupt Hilfe bekommt. Man wird von A nach B nach C geschickt, man hat überall Wartezeiten, man ist als Familie total verzweifelt. Also wir saßen unterm Tisch und haben Hausaufgaben gemacht oder versucht. Wir haben eigentlich eher beide demonstriert. Ja. Meine Tochter hat gesagt, es geht nicht mehr. Ich habe mich dann zu ihr gehockt und wir haben versucht, uns ja wieder beide aufzubauen. Und da habe ich gesagt, so geht's nicht weiter. Und habe dann gesagt, nachdem wir wirklich über Monate versucht haben, das irgendwie aufzufangen, sie positiv zu bestärken, in der Schule keiner weiter wusste, habe ich gesagt, jetzt nehme ich selbst in die Hand und habe dann entschieden, mich in dem Bereich nochmal fortzubilden. Und
darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Birgt eine Frühgeburt ein erhöhtes Risiko für eine Dyskalkulie oder eine Legasthenie?
Die Frage habe ich mir dann auch gestellt. Ich habe dann sogar mit der Klinik Kontakt aufgenommen, wo meine Tochter geboren ist, und hatte so ganz unterschiedliche Aussagen von verschiedenen Ärzten. Also es kann schon dazu führen, dass Lernschwierigkeiten stärker auftreten. Es muss aber nicht. Je nachdem, wie sich das Kind nach der Geburt entwickelt. Jetzt im Nachhinein hätte ich mir gewünscht, dass man 1-2 Jahre vor der Einschulung nochmal gezielter hinschaut, gerade unter dem Aspekt Frühgeburt. Dann hätte man vielleicht auch präventiv sie in bestimmten Dingen noch stärker fördern können. Und das empfehle ich auch ganz, ganz vielen Eltern, weil für viele ist das Thema Frühgeburt so mit der Einschulung vom Tisch. Klappt ja alles, aber ich erlebe, dass viele dann in der Grundschule ja Konzentrationsschwierigkeiten haben oder nicht so gut ankommen und einfach alles erstmal sehr neu ist und da nochmal ja ein bisschen mehr Begleitung brauchen.
Also falls hier Eltern zuhören, die auch in dieser Kombination unterwegs sind, dann ist es vielleicht eine Anregung, direkt diesen Weg mal zu gehen und sich vielleicht mal bei Lerntherapeuten zu erkundigen. Also du warst irgendwann an diesem Zeitpunkt angelangt, es geht jetzt alles nicht mehr zusammen, Abteilungsleitung und der große Unterstützungsaufwand, der erforderlich ist, um deiner Tochter zu helfen. Und man ist ja auch emotional da ganz stark involviert, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und du hast dann tatsächlich hingeschmissen.
Ja.
So ganz deutlich, von jetzt auf gleich ohne Einkommen, von jetzt auf gleich den klassischen Knick in den Lebenslauf gebracht. Teilzeit oder Jobwechsel kam wahrscheinlich für dich nicht in Frage. Welche Gedanken hast du dir gemacht? Ich glaube ja nicht, dass man irgendwie aufwacht und sagt, so, ich muss jetzt Lerntherapeutin werden. Ich könnte mir vorstellen, dass es eine ganz schöne emotionale Berg- und Talfahrt für dich und für euch war, oder?
Das war es auch. Also die Entscheidung ist natürlich über Nacht ziemlich abrupt gefällt worden. Aber der Leidensweg war davor schon über Wochen und Monate, wo ich gesehen habe, ich stoße an meine Grenzen.
Das glaube ich, ja.
Mein Arbeitgeber hatte so recht wenig Verständnis und war der Meinung, naja, Sie müssen hier abliefern. Sie sind hier Chefin, Sie haben Ihr Team und wir haben hier ja Ware, die verschickt wird weltweit und die muss raus. Und ja, das war einfach so der Schwerpunkt. Und ich habe halt abends dann versucht, meiner Tochter noch zu helfen, die wirklich total verzweifelt war, und habe gesagt, so geht's nicht weiter. Und Teilzeit war für meinen Arbeitgeber keine Möglichkeit. Und wir waren dann auch an einem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, ich brauche einen radikalen Cut. Jetzt ist wirklich, mein Kind steht an erster Stelle. Ich bin total dankbar, dass durch die Frühgeburt sie sich so positiv entwickelt hat. Ich weiß von anderen Familien, dass es ganz anders hätte laufen können, gerade in der Schwangerschaftswoche, viel zu früh. Da habe ich gesagt, jetzt kommt einfach meine Familie zuerst dran. Und dann bin ich los, zuerst in Starnberg und habe dort erste Vorlesungen beziehungsweise Seminare besucht. Und dann habe ich aber auch an der Uni Chemnitz, das Studium angefangen als integrative Lerntherapeutin. Und ich weiß noch, mein Mann war mega entsetzt und meinte, das ist ja unglaublich. Du hast doch schon zweimal studiert. Also ich hatte das International Business Studium, ich hatte in der Schweiz noch ein Masterstudium, internationale Logistik, berufsbegleitend. Und das war dann so das dritte Studium, was komplett anderes. Und mein Mann ist Handwerker.
Ja, ich wollte gerade sagen, in so einem eingespielten Familienleben, wenn jetzt so ein starker Einschnitt kommt, Da würde ich auch noch mal ganz gerne nachfragen wollen. Also ihr wohnt im schönen Villingen-Schwenningen, ja, im Schwarzwald, und du hast dich für ein Studium in Chemnitz entschieden.
Ja,
wie du
genau
sagst, dein Mann ist selbstständiger Handwerker. Wahrscheinlich ja auch nicht, das geht ja logistisch gar nicht, dass man dann mal eben das gesamte Familienmanagement auch mit übernimmt. Also wie habt ihr das organisiert, die Zeit deines Studiums? Wie habt ihr das hingekriegt?
Das Gute war, dass das Studium nicht Vollzeit war. Also so klassisch, wie man es kennt nach dem Abi, wo man wirklich jeden Tag Vorlesungen hat, sondern es war berufsbegleitend, meistens am Wochenende oder dann Freitag, Samstag, manchmal auch Donnerstag, Freitag, Samstag und das auch nur einmal im Monat. Also es ging dann vom Hin- und Herpendeln. Ich hatte aber parallel noch eine Dyskalkulie-Ausbildung angefangen in Starnberg. Das heißt, ich war dann doch ein bisschen mehr in Deutschland unterwegs und bin dann zwischen Chemnitz, okay, Starnberg und Villingen-Schwenningen gependelt und habe mir einfach, am Anfang war das auch wirklich reine Hilfe zur Selbsthilfe. Also mir war es wichtig, dass ich meiner Tochter helfen kann. Ich habe nicht gedacht, ich werde irgendwann mal selbstständige Lerntherapeutin, sondern ich möchte einfach nicht so abhängig sein von den Lehrkräften, die uns alle nicht weiterhelfen konnten, vom SBZ in der Kinderklinik, die alle nicht genau wussten, wie kann jetzt meinem Kind geholfen werden, sondern
sag doch mal kurz, wofür SBZ steht.
Sozialpädiatrisches Zentrum.
Okay.
Also da kann man mit seinem Kind hingehen und da werden bestimmte Untersuchungen gemacht.
Okay, verstanden.
Egal, was so für Themen sind, genau. Und da haben wir uns auch hingewandt. Wir haben uns auch an Schulpsychologen gewandt, an Beratungslehrer. Also wir hatten einen unheimlich langen Weg und ich habe gesagt, jetzt möchte ich dieses Wissen selbst haben. Ich möchte meiner Tochter helfen. Ich möchte nicht, dass sie so emotional leidet. Und ich habe Mathe geliebt. Also für mich war Grundschulzeit so eine ganz tolle, ich war ja fast so ein kleiner Streber im Fach Mathe, also immer so die Schnellste im Kopf rechnen. Und ich hatte anfangs natürlich, dachte ich, was mache ich falsch? Warum versteht sie es nicht? Und wie kann ich sie auch vermitteln, dass sie es besser versteht? Und nachdem wir da so von allen im Stich gelassen wurden, habe ich gesagt, jetzt hole ich mir einfach das Wissen und besuche erstmal so einzelne Vorlesungen und einzelne Seminare. Und dann hat sich das so nach und nach auch rumgesprochen, was ich mache. Und dann kamen auf einmal andere Eltern auf mich zu und meinten, ja, also ich glaube, das mit Mathe und Dyskalkulie, ja, oder meine Tochter hier hat auch im Lesen und Schreiben Schwierigkeiten. Kennst du dich da auch aus? Ich brauche da einfach mal deinen Rat. Und auch meine Lehrerin ist da nicht so fit in dem Bereich. Und dann habe ich gemerkt, hey, da kann ich ja total vielen Eltern helfen.
Ja, das finde ich einen total interessanten Aspekt an deinem Weg, dass du erstmal losgelaufen bist, ohne dass du ja jetzt wusstest, wo der Zielbahnhof ist, sondern dein Ziel war erstmal, die Tochter zu unterstützen und die Tochter zu fördern mangels anderer Alternativen.
Ja.
So, und genau das soll es ja in meinem Podcast gehen, um die Veränderung, um den Mut, den Sprung zu wagen, den ersten Schritt zu gehen. So, ihr konntet es jetzt als Familie angehen, aber wie wäre es denn gewesen, wenn das nicht möglich gewesen wäre, wenn du jetzt nicht die Möglichkeit gehabt hättest, auf dein Vollzeiteinkommen zu verzichten? Was meinst du, wie sich das dann angelassen hätte, wie du dann herangegangen wärst an diese Problematik?
Ich hätte es trotzdem gemacht. Also diese Entscheidung bereue ich keine Minute, weil ich bin auch total glücklich jetzt in meinem Job. Es ist nicht so, dass ich dem Logistikmanagement hinterher trauere. Und ich bin einfach der Meinung, man muss mutig sein. Man muss es einfach wagen. Und oft ergeben sich total viele wunderbare Möglichkeiten. Das merke ich jetzt auch wieder in meinem Alltag, mit denen ich vor 5, 6, 7 Jahren überhaupt nicht mit gerechnet hätte. Sondern man hat einfach nur gesehen, hier ist eine Herausforderung, ich möchte meiner Tochter helfen. Ich bin einfach dankbar, dass es ihr so gut geht, auch nach der Frühgeburt. Und es war ganz klar, der Fokus sind jetzt meine beiden Kinder. Also sie hat auch noch eine jüngere Schwester, die war damals noch im Kindergarten. Und es war einfach klar, ich möchte für beide da sein, möchte aber auch nicht gar nicht arbeiten, sondern habe dann natürlich auch, als ich gesehen habe, da gibt sich Potenzial, da ist Bedarf vorhanden, da brauchen andere Eltern Rat. Ich habe dann auch immer mehr Lehrer beraten, die dann total dankbar waren, dass das Dyskalkulie-Wissen hier vor Ort ist. Ich hatte dann auf einmal Anfragen auch aus anderen Regionen, also gar nicht nur hier vor Ort. Das hat sich dann alles so nach und nach entwickelt und das finde ich total spannend, wenn man einfach vertraut oder einfach mal anfängt und sagt so, jetzt mache ich den Cut, ich schaue jetzt nach vorne, ich orientiere mich neu und guck einfach, was sich ergibt. dass dann sich mehr Dinge ergeben, als wenn man alles irgendwie komplett durchplant. Weil dann setzt man es, glaube ich, nicht um. Dann hat man immer irgendwas, nee, das geht nicht und da verdiene ich zu wenig Geld. Ich meine, wenn ich das so vergleiche, ich meine, ich war Abteilungsleiterin, ich hatte einen Geschäftswagen, ich hatte ein Geschäftshandy, ich war wirklich finanziell auch gut aufgestellt. Ich war international unterwegs und viele haben gedacht, so um Gottes Willen, und jetzt betreut die Grundschulkinder. Und macht so ein bisschen Spiel und Spaß. Also es haben einige, natürlich auch aus dem Freundeskreis, erstmal sehr gemischt gesehen und dachten, na, da wird die Susanne nie glücklich.
Das glaube ich.
Kann nicht einfach nur den ganzen Tag hier in Schwenning sein und der wird das ganze Internationale total fehlen. Aber es ergeben sich ja oft immer Dinge und ja.
Ja, wenn der erste Schritt gemacht ist, dann folgt der zweite.
Genau, genau.
Und dann geht es so
man
weiter.
Man kann nicht im Leben alles planen und ich weiß zum Beispiel auch nicht, was in 10 Jahren ist. Also natürlich hat man Visionen und Träume und Ideen, aber ich bin davon überzeugt, dass sich noch viele andere Dinge ergeben und zum Positiven, mit denen ich heute wahrscheinlich nicht rechne.
Zu deinen Ideen, die noch folgen, kommen wir noch, liebe Susanne. Jetzt aber nochmal weitergefragt. Du wolltest dann tatsächlich selbstständig arbeiten. Also wäre die Kombination wahrscheinlich nicht, aber wäre eine Lerntherapeutentätigkeit auch in einem Angestelltenverhältnis möglich gewesen?
Das geht auch. Also viele Lerntherapeuten arbeiten auch auf Honorarkraft, als Honorarkraft in einem größeren Institut. Ich war auch einige Monate in einem Institut, allerdings nur mit ganz wenigen Stunden. Und ja, ich war da auch nicht so ganz glücklich. Es war auch nicht so gut bezahlt. Es war einfach während meiner Ausbildungszeit, habe ich dann doch irgendwo auch noch geguckt, wo kann ich vielleicht so ein paar Euros noch verdienen. Aber es waren ja 4, 5 Schüler, die ich pro Woche da betreut habe. Und genau, die Möglichkeit besteht, aber selbstständig ist man doch freier. Also ich bin auch jemand, der gerne gestaltet und neue Dinge ins Leben ruft und konzipiert und Ideen nach außen trägt. Und das ist einfach in so einem Angestellten- oder auf Honorarbasis, wo man ja auch nur so halb mit im Team ist, ja, nicht so möglich.
Da hat das dann einfach besser zu dir gepasst.
Genau,
ne?
Ja.
Jetzt möchte ich noch mal fragen, was denn deine Kinder zu deinen Tätigkeiten sagen? Was sagt denn deine große Tochter zu deinem Weg? Ich finde das immer ganz spannend, was die Kinder für eine Perspektive dann auf die Berufstätigkeit oder die Wechsel in der Tätigkeit der Eltern haben. Was sagt denn deine große Tochter? Wie geht's ihr denn heute?
Ihr geht's heute wirklich viel, viel besser. Inzwischen ist auch Mathe nicht so negativ besetzt. Sie hat natürlich immer noch Herausforderungen. Es ist jetzt nicht so, dass Mathe ihr absolutes Lieblingsfach ist.
In welcher Klasse ist sie nochmal?
Sie ist jetzt in der 8. Klasse.
In der 8.
Sie muss oft natürlich ein bisschen mehr noch lernen als andere und braucht einfach auch mehr Unterstützung. Aber das Schöne ist, ich bin für sie da und sie schätzt das auch total. Und wir hatten natürlich auch überlegt, macht es überhaupt Sinn, dass ich sie unterstütze oder macht es dann Sinn, dass es jemand Externes macht, eine externe Lerntherapeutin. Sie sagt aber, hey Mama, du kannst es viel besser und du bist auch für mich da, wenn ich dich brauche, auch mal Sonntag früh oder Donnerstagabend und nicht, wenn dann gerade die Lerntherapie wäre. Und ja, sie schätzt es und ich glaube, sie schätzt es auch sehr, dass ich einfach flexibler von den Arbeitszeiten bin. Also ich kann es mir wirklich einteilen, wenn einfach mal Dinge anstehen, kann ich meine Schüler verschieben, kann für meine Familie da sein und bin nicht in diesem Job gefangen, wo ich 12 Stunden am Tag habe und dann noch ein Team zu führen habe. Und das ist natürlich sehr, sehr positiv. Die Kleine, glaube ich, kann sich so gar nicht dran erinnern. Die war damals noch im Kindergarten. Sie merkt nur, sie kann sich noch erinnern, ah, du kamst immer so spät nach Hause und ich war schon fast im Bett. Und das schätzt sie natürlich jetzt auch ganz anders. Natürlich arbeite ich auch mal abends, aber ich bin dann meistens hier vor Ort.
Der grundsätzliche Unterschied ist wahrscheinlich eine Zufriedenheit, die man mitbringt. Das ist ja das, was die Kinder dann häufig registrieren, dass es der Mutter oder den Eltern gut geht mit dem, was sie tun. Und dann gehen sie ja auch ganz viele Wege mit, ne? Das ist doch schön, dass es so diese Entwicklung genommen hat. Du bist jetzt heute ja nicht nur live mit deiner Lerntherapie unterwegs, sondern du gibst auch Online-Kurse. Also schon vor Corona hast du Online-Kurse gegeben. An wen richten sich die denn? Also heute ist das ja gang und gäbe, aber vor der Corona-Zeit schon zu starten damit, hast du das gleich parallel zu deiner Tätigkeit vor Ort angefangen?
Das kam ein bisschen später. Also ich habe irgendwann festgestellt, dass ich tagtäglich 8 bis 9 Neuanfragen von Eltern und Familien hatte und ich konnte die alle nicht mehr bewältigen und habe dann natürlich nach Möglichkeiten gesucht, um auch mehr Eltern zu erreichen und mehr Schüler und auch so das Thema Mathefreude mehr zu vermitteln. Also ich unterstütze auch Schüler mit einer Legasthenie, also mit Lese-Rechtschreibschwierigkeiten, aber so der Schwerpunkt die ersten Jahre war die Rechenschwächeförderung, weil ich da einfach auch durch meine Tochter ja stärker eingestiegen bin in das Thema und habe dann gedacht, es tut mir einfach in der Seele weh, allen Eltern zu sagen, ich habe eine Warteliste. Und dann habe ich so einen kleinen ersten Online-Kurs konzipiert, vom Zählen zum Ziel. Da geht es so um ja mathematische Grundlagen, um den Zahlenstrahl, um das Mengenverständnis, um Zählkompetenzen. Und da habe ich so ein paar Videos gedreht und auch Materialien zur Verfügung gestellt und auch ganz viele Spieleideen, weil ich finde, Spielen gehört einfach ganz fest zur Lerntherapie dazu. Und habe diesen Kurs online gestellt und hatte sehr, sehr schnell die ersten 10, 20, 30, 40, 50 Eltern, die dann gesagt haben, hey, den buche ich. Also es war so ein Minikurs, der war jetzt auch nicht so teuer. Aber die Eltern hatten so wunderbares Feedback und waren so dankbar, dass sie da einfach ja angeleitet werden, wie sie auch mit ihrem Kind daheim üben können. Und diesen Kurs werde ich jetzt auch wieder ausbauen. Ich hatte ihn eine Zeit lang vom Netz genommen, weil ich ihn überarbeiten wollte. Der wird aber bald wieder online gehen, weil die Anfragen sich auch gerade wieder massiv häufen. Jetzt stehen bei uns in Baden-Württemberg bald auch die Herbstferien vor der Tür und es ist oft so eine Zeit, wo deine Eltern merken so, läuft nicht so gut, aber ich würde auch gern meinem Kind selbst helfen, weil ich habe es ja auch geschafft oder die liebe Frau Seifried hat es geschafft die würden einfach sehr gern dann von mir lernen.
Ja, wenn du 30, 40, 50 Elternanfragen erwähnst, stehen da auch eben 30, 40, 50 unglückliche Kinder dahinter. Ja. Das darf man ja nicht vergessen, denen geholfen werden sollte, so schnell wie möglich. Ne? Also schön, dass das auch online so geht, dass man da gute Lösungen finden kann.
Ja, jetzt durch Corona und durch den Lockdown sind viele auch natürlich viel offener. Also gerade Eltern und auch Schüler, die kennen sich einfach mit der Technik aus und
absolut. Sagen, wir wissen jetzt alle, wie es geht.
Ja, genau.
Aber so ganz ohne den internationalen Weg, die internationale Luft, geht's dann aber irgendwie auch nicht bei dir, Susanne, oder? Neben deinen Tätigkeiten hast du auch noch eine Lehrerfortbildung gemacht an der British School of Beijing.
Genau.
Erzähl mal.
Ja, das war auch zufällig, wie sich das ergeben hat. Ich hatte 2020 so im Lockdown verschiedene Webinare angeboten, kostenfrei, um Eltern, also ursprünglich richtete sich das an Eltern hier vor Ort, wie kann ich mit meinem Kind üben, was ist überhaupt eine Dyskalkulie, was ist eine Rechenschwäche, wie kann ich auch Schüler beim Lesen motivieren und hatte da verschiedene Online-Seminare angeboten und da hatte sich eine angemeldet, die aus Peking kam, eine Lehrkraft, die ist sogar extra nachts aufgestanden aufgrund der Zeitverschiebung. Hat sich den Wecker gestellt und hat gesagt, hey, das klingt so spannend, da muss ich online dabei sein. Und 2 Monate später hat sie mich kontaktiert und meinte, oh, Susanne, das war so super, wir waren irgendwie gleich beim Du und uns gleich sympathisch. Das brauche ich für mein Kollegium hier vor Ort in Peking. Machst du auch Fortbildung? Und ich so, ja klar, können wir machen. Habe ich spontan zugesagt, habe erstmal mir noch gar nicht Gedanken gemacht, wie ich das gestalte und wie viele Lehrer das sind und wie die Schule so tickt. Und dann haben wir das relativ zeitnah auch umgesetzt. Und dann wurde erst eine Fortbildung gebucht, dann kam die nächste Fortbildung ein halbes Jahr später. Und es war einfach für mich eine ganz neue Erfahrung, auch so ein Schulsystem an einer deutsch-britischen Auslandsschule in Peking kennenzulernen. Es war für mich total spannend und da habe ich gedacht, super, ich habe wieder internationales Flair, ich kann wieder international arbeiten und ich fand es total spannend und wir haben immer noch Kontakt und überlegen jetzt auch schon, ob wir nächstes Jahr die nächste Fortbildung an der Schule anbieten werden und plane jetzt so langsam die Inhalte.
Ja, so fügt sich ein Steinchen zum nächsten und man trifft Leute und es ergibt sich immer was Neues. Und du bist wieder international tätig. Ist doch alles wunderbar. So, jetzt ist in deinen beschäftigten Tagen immer noch ein bisschen Zeit übrig und darum hostest du auch einen eigenen Podcast, nämlich dieses Themenstärker. Ist, glaube ich, auch aus einer ganz spontanen Idee heraus entstanden, wie du berichtet hast. Ich verlinke natürlich den Systemstärker dann auch in die Shownotes, damit alle sehr mal nachhören gerne können.
Ja.
Erzähl mal, wie kam es dazu?
Ja, das war auch mehr oder weniger zufällig. Ich habe eine andere Lerntherapeutin, die ja so 700 Kilometer von mir entfernt wohnt, auf Facebook kennengelernt, dass sie auch sehr stark im Thema Öffentlichkeitsarbeit ist. Und es wurde ein Fernsehbeitrag über ihre Arbeit gedreht. Und da habe ich gesagt, oh, die muss ich kennenlernen. Die schreibe ich jetzt einfach mal an. Und dann haben wir öfter mal Kontakt gehabt über die Wochen und Monate, uns hin und her geschrieben, uns gegenseitig motiviert und unterstützt und einfach bei offenen Fragen weitergeholfen. Und dann habe ich festgestellt, sie wohnt ja gar nicht so weit weg von dem Urlaubsort, wo wir in den Pfingstferien hinfahren möchten. Und dann waren wir letztes Jahr in den Pfingstferien an der Ostsee und da haben wir uns ganz spontan getroffen und haben gesagt, wir treffen uns einfach mal auf dem Kaffee und am See. Es war schönes Wetter, wir haben draußen gequatscht, hatten so, ich glaube, so 2 Stunden eingeplant und wir saßen, glaube ich, den ganzen Abend zusammen und haben uns von Anhieb an gut verstanden und haben dann ganz spontan überlegt, hey, wir starten einen Podcast. Und ich hatte so null Ahnung von Podcast und sie auch nicht. Wir hatten aber schon 1000 Ideen und haben einfach gesagt, hey, wir machen das. Und so ist dann Anfang diesen Jahres der Podcast Systemstärker entstanden, zusammen mit Janine Hohmann. Und ja, also es ist einfach super, wie sich so Dinge entwickeln. Und ich liebe Podcasten. Ich hätte nie gedacht, dass mir das so viel Spaß macht. Also ich rede ja grundsätzlich eh viel und gerne. Aber ich dachte ja, so ein Podcast, das ist ja nochmal eine andere Hürde und so die Technik und welches Coverbild und ja, aber es ergibt sich jetzt wirklich so ein gewisser Flow, wenn man immer mehr Folgen aufnimmt, dass man wirklich merkt, es ist toll und man erreicht die Leute nochmal ganz anders als per Blogartikel. Also ich blogge auch total gerne, es sind, glaube ich, jetzt so um die 80 Blogartikel entstanden, die auch ganz fleißig gelesen werden. Also einige Blogartikel liest man, ja, ich glaube, ich habe einen, der wird jeden Tag, ich bin total überrascht, jeden Tag 40 Mal aufgerufen. Okay. Und da bin ich immer total überrascht, wertvoll auch diese Tipps von mir sind. Und jetzt halt auch noch der Podcast, da hören die Leute meine Stimme und lernen mich einfach auch nochmal von der anderen Seite kennen. Und ja, ich finde es deswegen auch umso schöner, dass ich jetzt die andere Seite von dem Podcast kennenlerne und hier als Gast heute dabei sein darf. Vielen lieben Dank, Mona. Und ja, Podcast ist ein ganz, ganz tolles Format.
Ja, finde ich auch. Ich liebe es auch. Genau, also die Systemstärker werden nochmal verlinkt, absolut reinhörenswert. Susanne, was war denn bisher dein schönster Fall? Was war bisher so das schönste Beispiel in deiner Tätigkeit?
Gute Frage. Also ich habe so ein paar Schüler, die natürlich nachhaltig in Erinnerung geblieben sind. Also ich habe vor ein paar Jahren einen Schüler betreut, der in der 8. Klasse in Mathe eine 6 hatte, davor auch eine 6, wo es total unklar war, ob er überhaupt seinen Schulabschluss in Klasse 9 schaffen wird. Also stand wirklich sehr, sehr viel auf der Kippe. Und die Motivation in der Familie war ganz, ganz tief im Keller. Und der Schüler hatte aber schon seinen Plan, wie es weitergeht. Also er wollte unbedingt eine Ausbildung machen. Und es war auch gar nicht so wichtig, ob er jetzt in Mathe eine 1, eine 2 oder eine 3 oder eine 4 hat, sondern er musste einfach seinen Schulabschluss schaffen. Mit einer 6 war es natürlich unheimlich schwierig. Und wirklich ein total engagierter junger Mann. Und wir haben es geschafft in den anderthalb Jahren, die ich ihn begleitet habe, dass er mit einer guten 4 raus ist in Mathe, seine schriftliche Prüfung wirklich gut gemanagt hat. Ich glaube, mündlich war sogar noch mal ein bisschen besser. Ich hatte total engen Kontakt zur Lehrkraft und dieses Sitzenbleiben in Klasse 8 konnte abgewendet werden. Klasse 9 ist erfolgreich gelaufen. Er hat dann als fast einer der ersten in seiner Klasse einen Ausbildungsvertrag in der Tasche gehabt. Der war mega glücklich. Also schon am Anfang von Klasse 9, wo viele noch gesucht haben, wo geht die Reise hin, was mache ich überhaupt für eine Ausbildung? Und er ist jetzt im dritten Lehrjahr und macht es einfach ganz fantastisch. Und ich höre immer mal wieder nach und frage die Familie, wie es denen geht. Und sowas macht mich unheimlich stolz und glücklich, dass man aus so einer Lernfrust und aus so einem wirklich Negativschicksal in der Schule, diese Klassenwiederholung hätte ihm nichts gebracht. Er hätte in diesem Jahr keinen Mehrwert davon gehabt. Er wäre in Mathe, hätte er auch nichts aufholen können, weil einfach die Dyskalkulie auch sehr stark ausgeprägt war. Und er ist einer, der arbeiten muss, der einfach seine Ausbildung machen wollte und auch genau wusste, wo seine Reise hingeht. Und er wollte einfach diesen Schulabschluss schaffen. Und das haben wir gemeinsam geschafft. Und das macht einfach Mut und mich stolz und glücklich und auch sehr dankbar.
Ja, das ist top. Das ist doch top und das kann ich mir vorstellen, dass einen das sehr, sehr zufrieden macht und einem sehr viel zurückgibt.
Ja.
Von der Arbeit, die man reinsteckt. Ach, das ist ein schönes Beispiel, das freut mich. Susanne, ich höre und ich denke, man bemerkt es auch, du sprudelst über vor Ideen. Was liegt denn noch in deiner Schublade? Können wir da mal reinschauen? Was für neue Ideen gibt es denn jetzt noch bei dir?
Ach, dann öffne ich doch mal ein bisschen meine Schublade. Also so
ein kleines Stück.
Sieht man ja auch schon dieses Jahr, wo so meine Reise hingeht. Also ich habe im Sommer ein Lerntherapeuten-Netzwerk ins Leben gerufen und hatte die Idee aber schon mindestens ein Jahr, wenn nicht sogar schon länger. Also die Idee schlummerte schon in meinem Kopf, dass ich einfach Lerntherapeuten noch stärker vernetze, weil viele sind selbstständig tätig und viele sind aber alleine. Also sie sind nicht in einer riesengroßen Praxis, wo sie sich mit anderen austauschen, sondern viele sind Einzelkämpfer. Und ich hatte wirklich ein Jahr lang überlegt, wie ich diese Idee umsetze und habe dann nochmal gesagt, hey, mein Motto ist einfach mal loslegen, es könnte ja gut werden und bin dann mit dem Netzwerk gestartet. Und wusste nicht, wird es gut, melden sich da überhaupt welche an, nachher sind da zwei Leute im Netzwerk und dann ist das eher so eine Mini-Gruppe und dann dachte ich, egal, ich starte jetzt. Und jetzt sind wir nach diesen 3,5 Monaten schon fast 30 Lerntherapeuten, die sich wöchentlich austauschen. Wir haben so regelmäßige Live-Calls. Wir tauschen uns zu verschiedenen Dokumenten aus, zu Spielideen. Wir haben gemeinsame Supervisionen, wo wir einfach unsere Schüler auch reflektieren. Wir sind aus ganz Deutschland und aus Österreich. Und ich hatte jetzt auch eine Anfrage aus Shanghai. Da ist eine deutsche Lerntherapeutin, die auch gern dabei sein möchte. Also da ergibt sich gerade auch total viel. Und das ist so auch mein Schwerpunkt, die nächsten Wochen und Monate dieses Netzwerk noch stärker voranzubringen, auch uns als Lerntherapeut zu stärken und auch anderen Mut zu machen. Also wir haben Lerntherapeuten, die sind schon ganz lange Lerntherapeut im Netzwerk, aber auch viele, die gerade erst in die Selbstständigkeit starten und da sehr dankbar sind über den sehr regelmäßigen und intensiven Austausch.
Ja, einfach mal loslegen. Es könnte ja was Gutes draus werden. Ist, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Beschreibung. Und das zieht sich ja bei dir auch so durch, einen Schritt vor den nächsten zu setzen. Und dann ergibt sich das alles schon. Das ist irgendwie total schön zu hören. Genau. Also Susanne, zusammenfassend, aus einer eher unfreiwilligen Situation bei dir ist etwas ganz Großartiges Neues entstanden. Man merkt es auch, wenn man deinen Blog liest oder in deinen Podcast reinhört, wie sehr deine Ideen sprudeln. Und ich hoffe sehr, dass dir die Inspirationen nicht ausgehen. Das sieht aber nicht so aus.
Nein.
Würde das in naher Zukunft passieren? Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Einblicke in deinen total spannenden Weg. Wir werden alle Links und die Kontaktmöglichkeiten, wie man dich als Person und auch dich als Lerntherapeutin erreichen kann, für Unterstützung oder für einen guten Rat, werden wir natürlich in den Shownotes verlinken.
Vielen Dank.
Bin sehr, sehr gespannt, was wir von dir noch hören werden. Ich komme bestimmt noch mal auf dich zu für ein Follow-up, weil es mich selbst auch neugierig macht. Ich danke dir sehr, dass du heute dabei warst und wünsche dir auf deinem weiteren Weg alles Gute. Und deiner Tochter natürlich auch.
Vielen lieben Dank. Mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Und einfach super, dass dieses Interview heute geklappt hat. Vielen lieben Dank, Mona.
Ich danke dir. Noch einen schönen Tag, liebe Susanne. Ciao, ciao. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast einfach auf dem Podcast-Kanal deines Vertrauens. Wenn du noch mehr wissen möchtest, Folge den Work-Life-Stories gerne auf Instagram. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder einschaltest. Bis dahin, bleibe gesund und optimistisch. Deine Mona Rüssmann.